Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans der mörderischen Heimat. Eigentlich befinden wir uns ja in der Sommerpause, aber wir dachten uns, ja, wir überraschen unsere Community mit einer Sonderfolge. Und zwar ja, mit einer Sonderfolge, die natürlich thematisch zum Thema Sommerpause passt.
Genau so ist es, Shaggy. Hallo erstmal von meiner Seite aus. Mein Name ist Zeno Diegelmann. Mir gegenüber sitzt wie immer natürlich Shaggy Schwarz. Und ja, wir alle sind ja gerade so ein bisschen im Urlaubsmodus. Viele aus der Heimat sind ja in andere Länder gereist, um dort die Sonne und ihren Urlaub zu genießen. Und dann lag es doch recht nahe, dass wir uns einen Fall rauspicken, der eben genau dort in einer beliebten Urlaubsregion spielt. Das ist ein Special heute.
Ja, ein Special. Kein Fall aus Fulda, Osthessen oder der Rhön, sondern wirklich ja aus einer Urlaubsregion. Und falls ihr jetzt irgendwo am Pool in der Sonne liegt oder zu Hause im heimischen Garten, dann freut euch jetzt auf das Urlaubsspecial von Mörderische Heimat. Eine Folge, in der wir uns einen Fall im Urlaubsparadies widmen. Ein Fall auf der griechischen Insel Kreta.
Ja, und es geht um eine deutsche Wissenschaftlerin, der ein paar sonnige Tage im Sommer 2019 zum tödlichen Verhängnis wurden. Und wir hören jetzt direkt mal rein, was unsere Stimme uns dazu als Vorabinformation zu erzählen hat.
Im Sommer 2019 nimmt die 59-jährige Forscherin Suzanne E. an einer Konferenz in Kreta teil. Wie so oft geht die Wissenschaftlerin auch am 2. Juli joggen. Als sie jedoch nach mehreren Stunden nicht zurück ist, meldet ihre Nichte sie als vermisst. Es beginnt eine umfangreiche Suche auf der Insel, die eine tragische Gewissheit nach sich ziehen wird.
Wir können jetzt schon verraten, dass dieser Fall so ziemlich alles mit sich bringen wird, was man sich nur vorstellen kann. Eine erfolgreiche Professorin, eine Urlaubsinsel, ein Verdächtiger, der bereits anderweitig aufgefallen ist, eine grausame Tat und sogar eine abgelegene Höhle der Nazis wird eine Rolle spielen.
Ja, aber
das nicht fantastisch
klingt. Ja, wo fangen wir am besten an?
Ja, ich würde sagen, wir fangen mal, ja, wo fangen wir denn am besten an? Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Opfer an, also die Forscherin. Die schauen wir uns mal näher an. Wir wissen ja bis jetzt nur, dass sie Professorin ist. Was für eine Professorin ist sie denn eigentlich? Und was ist das für ein Kongress, auf dem sie dort ist?
Ja, also es handelt sich um Suzanne E-Punkt, nennen wir sie mal. Sie ist eine gebürtige Amerikanerin und stammt aus Oakland in Kalifornien. Sie hat eine Professur und ist Expertin für molekulare Zellbiologie und Genetik. Sie arbeitet am renommierten Max-Planck-Institut in Dresden und leitet dort eine Forschungsgruppe zu diesem Thema.
Und in diesem Zusammenhang ist sie nun auch auf der Insel Kreta unterwegs. Genau. Sie ist dort auf einer Konferenz.
Ja, richtig, ja. Exakt. Sie befindet sich dort auf einer Art Bildungsreise. Das Expertentreffen findet in der kleinen Hafenstadt Kolumbari, glaube ich, spricht man so aus, Stadt.
Ich glaube auch, ja. Da müssen wir uns jetzt schon mal vorab entschuldigen bei allen griechischen sprechenden Hörerinnen und Hörer. Wir werden es wahrscheinlich grottenschlecht aussprechen, aber wir machen es mal nach altem Germanischen. Wir sprechen, wie wir es gelesen haben, aus.
Kolumbari.
Kolumbari.
Suzanne E-Punkt ist außerdem eine sehr sportliche Frau und geht regelmäßig joggen und auch wandern.
Okay, und das macht sie nun auch am besagten 2. Juli 2019.
Zumindest vermutet man das, denn als sie nach mehreren Stunden nicht zurück ist, beginnt ihre Nichte Kelly sich Sorgen zu machen. Sie ist auch die Letzte, die Suzanne lebend gesehen hat.
Und warum geht man jetzt von aus, dass dem Ganzen ein Verbrechen zugrunde liegt? Gibt es Hinweise dafür? Oder es könnte ja auch sein, dass sie zum Strand gegangen ist oder shoppen oder,
klar,
oder
keine ja. Ahnung. Aber man findet in ihrem Zimmer ihr Handy. Das hat sie zurückgelassen. Das würde sie also nicht machen, wenn sie einkaufen oder zum Strand gegangen wäre.
Ja, okay. Das stimmt allerdings. Man wird also direkt aktiv. Wir wissen ja von anderen Fällen, die wir schon besprochen haben, dass erwachsene Menschen eigentlich immer erst später als vermisst gemeldet werden können. Oder sagen wir es mal so, vermisst melden kann man sie, aber die Polizei nicht direkt aktiv wird. Bei Kindern ist das ein bisschen anders. Ich habe mal mir rausgeschaut, wann denn überhaupt die Polizei mit der Fahndung anlaufen kann, nämlich wenn sich die Person nicht mehr in ihrem gewohnten Lebensumfeld aufhält, ihr aktueller Aufenthaltsort unbekannt ist und sie vermutlich in Gefahr ist. Und das ist ja anscheinend auch der Fall. Ne? Und nach der Anzeige werden die Personalien von Vermissten immer in sogenannten Informationssystemen der Polizei erfasst. Die sind also alle miteinander verknüpft. Und aktuell, das fand ich ganz interessant, umfasst diese Vermisstendatei rund 16.000 Personen in Deutschland. Krass, oder? Also jeden Tag kommen etwa 250 bis 300 neue Fälle dazu. Und ebenso viele können aber auch wieder gelöscht werden. Gibt viele, die kurz abgehauen sind, weil sie wahrscheinlich Stress in der Beziehung haben oder ja, gibt tausend Möglichkeiten. Jeder Erwachsene hat natürlich das gute Recht, auch mal sich aus dem Staub zu machen oder unterzutauchen und dann wieder aufzutauchen, wenn man es für nötig hält. Und nicht immer ist natürlich ein Verbrechen auch der Grund. Gibt viele Suizide und so weiter. Also ist gar nicht so einfach, das alles immer zu unterscheiden, wann die Polizei da einschreitet und wann sie wirklich sucht. Aber in diesem Fall ist es so, dass die Polizei direkt aktiv wird, eben nicht nur bei Kindern, das hatten wir ja schon ein paar Fällen, sondern eben auch jetzt in diesem Fall.
Genau, das waren ja mal krasse Zahlen, die du da mitgebracht hast. Aber wie du es gesagt hast, bei Kindern ist es anders. Bei Erwachsenen kann es ja auch mal sein, dass sie einfach mal einen Tag Ruhe haben wollen oder ja, keine Ahnung, mal eine Pause brauchen oder was auch immer. Ja. Und die meisten tauchen dann ja auch tatsächlich wieder auf.
Wobei wir ja auch schon über Fälle berichtet haben, wie der Fall von Helga F. aus Künzel, die einfach spurlos verschwand und seither nicht mehr aufgetaucht ist. Da haben wahrscheinlich diese Parameter auch alle gepasst, dass die Polizei dann aktiv geworden ist. Aber hier ist das nochmal anders, denn man sucht nun direkt nach ihr
auf Kreta. Also es kann sein, dass es auch in Griechenland anders gehandhabt wird. Das habe ich jetzt nicht genau gefunden. Jedenfalls nimmt die Polizei den Fall sehr ernst und sucht nach Suzanne.
Wobei sie zunächst auch anderen Theorien folgt. Kann ja alles Mögliche
sein. Genau, also man glaubt, dass Suzanne entweder beim Joggen oder Wandern einen Unfall hatte und nun bewegungslos irgendwo auf Hilfe hofft. Oder dass sie vielleicht nach dem Joggen sich im Meer abkühlen wollte und sowas ertrunken ist.
Was ja durchaus auch öfters vorkommt, hört man immer wieder, wenn man einen Krampf oder eine Herzattacke im Meer bekommt oder teilweise auch hier in Baggerseen bei uns. Das ist nicht so selten. Es könnte ja auch sein, dass die Polizei das selbst nur hofft, dass so ein Unfall passiert ist, weil es natürlich auch keine gute Publicity für so eine Urlaubsregion wie Kreta ist, wenn dort irgendwelche Frauen verschwinden.
Muss man leider so sagen. Ja, genau. Das ist jedenfalls möglich. Ja. Jedenfalls sucht die Polizei nun sehr intensiv nach Suzanne E. Verlassene Bauernhäuser, Scheunen, Lager, alles wird durchsucht und man findet zunächst nichts.
Aber nicht nur die Polizei intensiviert ihre Suche nun, denn mittlerweile hat die Nichte von Suzanne, die Kelly hieße, glaube ich, hat eine herzergreifende Botschaft auf Facebook geteilt und bittet nun die Bevölkerung und alle Menschen, die zurzeit auf Kreta sind, um ihre Mithilfe. Und sie startet einen Spendenaufruf. Mhm. Das hat mich erstmal verwundert. Was will man denn jetzt mit Spenden?
Ich habe mich auch zuerst gefragt, dass es seltsam erscheint. Aber eigentlich auf den zweiten Blick ist das sehr clever. Also mit den Geldern versucht man, weitere Such- und Rettungsmaßnahmen zu finanzieren. Auch das Max-Planck-Institut zum Beispiel unterstützt das Vorhaben mit Geldern.
Okay, und die Spendenaktion funktioniert auch gut, denn schon nach wenigen Tagen hat man, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, 9.000 Euro zusammengesammelt, um die Suche zu intensivieren. Und kurz darauf sind es laut Presse sogar über 30.000 Euro.
Genau, und mit dem Spendengeld kann man auch nun ganz gezielt das gesamte Gebiet mit Personen, Hunden, Drohnen absuchen. Auch Flugzeuge und sogar Schiffe werden eingesetzt. Mhm. Und die Familie, Bekannte, Freunde und vielleicht auch noch durch die Unterstützung des Instituts setzt nochmal 50.000 Euro aus, wenn sie jemanden findet.
Okay. Ja, man muss auch sagen, dass natürlich dieses Gebiet sehr unübersichtlich ist. Also da kann man nicht einfach loslaufen und alles abklappern. Deswegen sind natürlich so Einsatz von Hubschraubern oder Drohnen natürlich viel, viel besser, aber auch dementsprechend teurer. Ne? Es klingt für mich ein wenig so, als ob man vielleicht aber auch so einen eventuellen Entführer damit ködern könnte mit der Kohle. Weißt du, was ich meine? Dass jemand, der irgendwas weiß und vielleicht für 50.000 Euro jemand anders verpfeifen würde, so als Kopfgeld fast.
Also ich glaube schon, dass das auch einer der Hintergedanken gewesen ist bei der ganzen Sache. Man sagt aber auch, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, falls das Geld nicht benötigt wird, würde man es spenden. Und das kann ich in diesem Fall auch glauben. Ja, dafür ist der finanzielle Background des Opfers auch zu gut.
Ja, du sagst schon bald darauf, wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich zeitlich?
Also, am 2. Juli ist Susanne E. verschwunden. In der gleichen Woche fliegen sowohl ihr Mann als auch die beiden Söhne nach Kreta, um sich an der Suche zu beteiligen. Aber es vergeht eine ganze Woche ohne einen Hinweis und ohne, dass man Susanne E. findet. Ihr Mann Anthony ist übrigens selbst ein weltbekannter Forscher des Max-Planck-Instituts in Dresden und wurde sogar mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet.
Ah, okay. Also eine sehr erfolgreiche Ehe sozusagen beruflich. Okay, und jetzt kommt der 9. Juli.
Ja, sieben Tage nach dem Verschwinden finden Hobby-Munitionssucher die Leiche einer Frau in einer abgelegenen Höhle bei Malem. Das ist gut 10 Kilometer entfernt von Kulimbari. Die Leiche von Susanne E. ist in ein Tuch gewickelt. Sie weist etliche schwere Verletzungen auf. Brüche am ganzen Körper, Gesichtsfrakturen und so weiter.
Okay, bevor wir jetzt nochmal zu den Verletzungen kommen, würde ich gerne noch auf diese Höhle eingehen.
Okay.
Denn auch die gibt der Polizei gewisse Rätsel auf. Das ist keine normale Höhle. Die Höhle ist ein altes Munitionsdepot der Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg. Und der Eingang ist mit einer Palette verschlossen.
Richtig. Ja. Also deutsche Wehrmachtssoldaten hatten Kreta im Zweiten Weltkrieg besetzt und diese Höhle 1941 in den Fels gesprengt und anschließend als Lager benutzt. Mhm. Darin gibt es ein richtiges Tunnellabyrinth, in dem man sich schnell verlaufen kann. Es ist also nicht davon auszugehen, dass Susanne eh einen Unfall hatte, sich bis zu dieser abgelegenen Höhle geschleppt hat und sich dann in ein Tuch selbst gewickelt und zugedeckt hat.
Ja, das stimmt allerdings, das kann man wohl ausschließen. Und das wiederum spricht eindeutig ja dafür, dass sie jemand dann dorthin gebracht haben muss. Und noch vor der Obduktion wird nun jetzt klar, dass es sich um einen Mord handelt. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Verletzungen, von denen du gerade sprachst, denn die sprechen auch eine deutliche Sprache. Was kannst du dazu noch sagen?
Ja, also Susanne E. hat also mehrere Brüche im Oberkörper, gebrochene Rippen, Gesichtsfrakturen, Abschürfungen am ganzen Körper. Mhm. Die Obduktion ergibt, dass sie erstickt ist. Man hat ihr wohl Mund und Nase zugehalten.
Okay, also erstickt und trotzdem mit diesen wahnsinnigen Verletzungen noch dazu. Die Leiche weist aber noch viele weitere Rätsel auf. Man findet mehrere Stichverletzungen und das Ohr scheint verstümmelt worden zu sein. Außerdem ist Susanne E. nicht in der Höhle umgebracht worden, sondern anscheinend woanders. Es spricht vieles dafür, dass ihre Leiche dann später erst zur Höhle gebracht und durch eine Luke in die Höhle, hineingeworfen wurde von oben.
Es kommen immer mehr fragwürdige Details zum Tragen. Die Polizei hat den Eingang zur Höhle nach den Beschreibungen der Hobby-Munitionssucher nur aus der Luft finden können.
Ja, sind wir wieder bei dem Thema unübersichtliche Regionen.
Und dabei wurde auch eine Luke entdeckt und Reifenspuren gefunden, die zur Höhle führen. Dass es sich bei dem Täter um einen Einheimischen handeln muss, der diese Höhle kennt und über Ortskenntnis verfügen muss.
Ja, das liegt zumindest nahe.
Ja, logisch.
Liegt denn ein Sexualdelikt auch vor?
Ja. Mhm. Auch das ergibt die Obduktion. Susanne E. ist vergewaltigt worden.
Okay. Wie geht denn die Polizei nun vor? Sie vermutet, dass es sich bei dem Täter oder den Tätern, weiß man ja nicht, um Einheimische handeln muss. Die können jetzt ja nicht an jeder Haustür in Kreta klingeln und fragen, wer es war. Das geht ja nicht. Das ist ein bisschen zu aufwendig, oder? Was machen wir jetzt?
Das nicht, aber sie haben natürlich schon einige Möglichkeiten. Zum einen findet man unter den Fingernägeln des Opfers fremde DNA. Mhm. Man gleicht sie im System ab, findet aber keinen Treffer. Zum anderen überprüft die Polizei, wer sich im möglichen Zeitfenster der Tat mit seinem Handy in die entsprechende Funkzelle eingewählt hat und sichtet dazu einige Überwachungskameras.
Ich überlege mir immer, ob das so clever ist, wenn wir das jedes Mal erzählen, dass die Täter unter den Fingernägeln der Opfer Spuren beseitigen sollten und eigentlich nur ihr Handy ausschalten müssen, um unerkannt zu bleiben. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht so gut.
Meinst du, die hören all unseren Podcast und lernen dann daraus?
Ja klar, Mörderische Heimat, das ist der Podcast mit hilfreichen Tipps für den perfekten Mord wahrscheinlich.
Zumindest scheinen noch genug Verbrecher keine True-Crime-Podcasts zu hören, denn es tappen immer wieder noch genug in diese Fallen.
Ja gut, das stimmt, das beruhigt mich. Okay, gut, dann können wir den Podcast doch weiter. Also, was kommt bei den Ermittlungen denn jetzt raus?
Also, bei der Sichtung der Überwachungskameras in der Nähe fällt ein weißer PKW mit markantem Spoiler auf. Ja. Näheres kann man aber wohl nicht auf den offenen Aufnahmen erkennen.
Okay, also ein weißer PKW mit Spoiler.
Spoiler.
Das wird später nochmal wichtig. Das sollten wir uns schon mal im Hinterkopf behalten. Ergibt denn die Obduktion der Leiche noch irgendwelche Hinweise?
Susanne E. wurde 2 bis 3 Stunden nach ihrer letzten Nahrungsaufnahme getötet. Mhm. Sowas ist immer wichtig festzustellen, weil man dadurch zeitliche Abläufe besser ordnen und später auch Aussagen von Verdächtigen beweisen oder widerlegen kann.
Ja, wir erinnern uns auch hier, ich werfe immer mal gerne den Blick zurück an den Fall Monika Weimer und die 2 kleinen Mädchen, wenn es sich noch, was die gefrühstückt hatten und so, das war ja dann mehr oder weniger fast sogar der entscheidende Hinweis und Beweis. Ja, also man weiß jetzt ungefähr, okay, im Hotel von Susan E. gibt es wahrscheinlich Frühstück von bis, gibt es irgendwelche Zeiten, wo sie also gefrühstückt haben muss, sodass man auch hier den Zeitraum der Tat nun weiter einschränken kann, oder?
Ja, so in etwa, ja. Und der Arzt, der die Obduktion durchgeführt hat, hat noch ein paar weitere interessante Hinweise gegeben. Mhm. Warte, ich habe seine Aussage hier. Da ist auch der Name der
Arzt. Oh ja, kannst du den bitte mal vorlesen?
Der Gerichtsmediziner heißt Antonis Papadomanoulakis.
Auch nicht schlecht.
Antonis Papadomanoulakis.
Das sind wenigstens mal richtige Namen.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Und was sagt der Gerichtsmediziner?
Also, es handelt sich ja, wie ich bereits erwähnt habe, um einen Erstickungstod.
Ja, okay, das sagtest du, genau. Mhm.
Ja, aber es ist kompliziert. Also, laut Gerichtsmediziner...
Wie heißt der? Nein, Gott.
Laut Gerichtsmediziner gibt es viele Befunde auf der Leiche. Obwohl die Fäulnis bereits eingesetzt hat, es sei schwierig, die Spuren auf, vor oder nach der Tat zu datieren. Bei einer Sache ist sich der Mediziner jedoch sicher. Susanne E. starb seiner Meinung nach nicht eines schnellen Todes. Es muss ein langer, qualvoller Tod gewesen sein. Es ist aber auch schwierig zu untersuchen gewesen. Allein die Obduktion hat rund 8 Stunden gedauert. Und auch nach wie vielen Tätern die ermittelten Beamten suchen müssten, ist noch nicht klar. Von den Befunden der Obduktion und der Leichenfundortsbesichtigung kann es sein, dass mehr als eine Person dort war. Eine, 2 oder 3, vielleicht sogar mehrere Personen.
Okay, das hilft jetzt auch nicht richtig weiter.
Ne? Nee. Aber die Polizei überprüft aufgrund des sexuellen Hintergrundes der Tat natürlich auch alle Personen, die bereits diesbezüglich aufgefallen sind, klar. Und deren DNA-Daten bislang eben noch nicht im Polizeicomputer gespeichert sind. Okay. Und dabei stoßen sie auf insgesamt 10 Personen. Sie besuchen jeden einzelnen der Männer, um sich von ihnen eine Speichelprobe geben zu lassen.
Okay, und als sie nämlich an die Tür eines Bauernhofs in der Nähe klopfen, öffnet ihnen ein Mann, der... Kratzspuren aufweist.
Ja, genau so ist es. Außerdem liegen mittlerweile auch die Auswertung der Handydaten und der Reifenspuren vor. Und einer der Männer fährt ein weißes Auto.
Da haben wir wieder das weiße Auto von vorhin.
Genau. Und all das passt auf einen Mann. Der Mann mit den Kratzspuren, der nun vor ihnen steht.
Ach krass. Okay. Ja. Und dieser Mann heißt Jannis P.
Ja.
Er ist Landwirt, 27 Jahre jung. Finde ich eigentlich erstaunlich jung. Mhm. Und jetzt machen wir einen Sprung zurück zum 2. Juli. Es ist 11 Uhr, Jannis P. ist wieder einmal schlecht drauf, er ist, muss man dazu sagen, psychisch labil und sein Leben läuft überhaupt nicht so, wie er sich das erhofft hat.
Genau, also vielleicht noch zum Hintergrund von Jannis P., er hat selbst Familie, er ist verheiratet und hat 2 Kinder. Dazu ist er noch der Sohn eines Priesters.
Stimmt, genau, das hatte ich auch gelesen. Ja. Und jetzt ist Jannis wieder so frustriert, dass er sich in seinen weißen, jetzt wissen wir auch, was es für eine Marke ist, einen weißen Hyundai Pony setzt und losfährt. Er fährt zum Strand. Und wie sich später herausstellen wird, macht er das nicht zum ersten Mal.
Richtig.
Er ist schon wegen sexueller Übergriffe aktenkundig, wodurch er auch ins Raster gefallen ist. Und jetzt ist er wieder mal so weit. Er will wieder seinen Druck durch Sex abbauen und sucht die Strände ab, um sich, man muss es so sagen, wahllos ein Opfer herauszugreifen. Ja.
Er sagt seiner Frau, dass er in der Nähe von Kania was zu tun habe, um Holz sammeln wollte, um ein paar Vogelkäfige zu bauen. Und um 15 Uhr wollte er zurück sein.
Und irgendwann gegen 15 Uhr lenkt er seinen Hyundai Pony Richtung Strand. Und jetzt passiert das Fatale. Er nimmt den Weg zum Denkmal über die orthodoxe Akademie von Kreta und sieht, wie ihm eine Joggerin in schwarzer Sportshorts und rosa Oberteil entgegenkommt.
Ja.
Wir ahnen es schon.
Ne? Ja, wir ahnen es schon. Die Wege von Jannis P., der innerlich getrieben von Wut und Lust auf der Suche nach einem Opfer ist, und Susanne E. kreuzen sich.
Er sieht sie, fährt aber erstmal an ihr vorbei, überprüft, dass kein Fußgänger und kein Auto in der Nähe ist und dreht dann um. Er hält von hinten auf Susanne E. zu und überfährt sie tatsächlich mit dem weißen Hyundai Pony, der einen großen Spoiler vorne hat. In dem haben wir schon gehört. Wahrscheinlich bemerkt er im Rückspiegel, dass Susanne E. jedoch noch nicht tot ist. Sie scheint sich noch zu bewegen. Und was macht er jetzt? Er setzt zurück und überfährt sie ein zweites Mal.
Das ist so unfassbar brutal.
Ja.
Wenn man das nochmal so hört, oder? Also das ist Wahnsinn. Das ist,
ja, boah. Unfassbar, unfassbar. Und dann steigt er aus, geht zu seinem Opfer und bemerkt, dass sie immer noch lebt, aber bewusstlos ist. Also legt er sie jetzt in seinen Kofferraum und fährt davon. Er fährt mit ihr zu der alten Nazi-Höhle, vergewaltigt sie, man weiß nicht genau wo und wann das war, und wirft sie anschließend aber über den Schacht 7 Meter tief in diese Höhle hinein. Mhm. Wahnsinn, unglaublich brutal.
Nochmal kurz zurück zu dem, was du vorhin sagtest, dass er das nicht das erste Mal
getan hat. Ja, genau. Nachdem die Polizei nun festgenommen hat, melden sich nämlich weitere Frauen. Es scheint, als sei Jannis P. ein richtiger Serientäter, auch wenn seine vorherigen Opfer zum Glück überlebt haben.
Er war ja schon aktenkundig, aber wahrscheinlich war er noch nicht wegen Vergewaltigung vorbestraft. Sonst hätte es seine DNA ja schon im System gegeben. Ne? Mhm. Und jetzt melden sich noch weitere Frauen?
Ja, genau. Eben auch Urlauberinnen, die durch die internationalen Presseberichte auf den Fall erst aufmerksam geworden sind. Zum Beispiel eine Frau aus Litauen berichtet, dass sie ganz in der Nähe des Tatorts ebenfalls mal von einem weißen Hyundai Pony verfolgt worden sei. Dann gibt es noch eine 36-jährige Polin, die war sogar erst am 3. Mai 2019, also kurz vorher, zweimal von einem weißen Auto angefahren worden. Dann gibt es eine 67-jährige Deutsche, die wurde sogar noch am 30. Mai 2019 auf dem Fahrrad von Jannis P. verfolgt. Also die Frauen entkamen alle Gott sei Dank, weil ihnen Menschen zu Hilfe kamen. Allen Frauen war aber dieser markante Spoiler des Autos gut in Erinnerung geblieben. Und das Auto taucht immer auf, wenn es in der Gegend zu solchen Taten kam. Das war letztendlich, muss man so sagen, das Auto war seine Waffe.
Das war seine Waffe, ja. Man hätte also auch schon vorher auf eine Spur kommen können.
Ja, ist im Nachhinein immer natürlich leicht zu sagen, aber klar, ne, hätte man mal die ganzen Aussagen abgeglichen, wobei er Glück hatte, dass viele Touristinnen darunter waren, die erst gar nicht bei der Polizei vorstellig wurden, sondern wieder nach Hause geflogen sind, dann wäre wahrscheinlich das früher aufgeflogen. Ne. Aber solange nichts passiert, wird die Polizei eben auch nicht besonders aktiv, klar. Obwohl man gegen ihn ja schon was in der Hand hatte. So ist es nicht.
Aber als die Polizei nun doch bei ihm vor der Tür steht, findet sie auch das so oft genannte Fahrzeug, seinen weißen Hyundai Pony mit dem Spoiler. Genau. Und nicht nur das, daran befinden sich auch die DNA-Spuren von Suzanne E. Mhm. Und unter seinen Schuhen befindet sich ebenfalls das Blut der Wissenschaftlerin. Jannis P. gesteht unter den drückenden Beweisen den Mord.
Hat er nicht sogar schon vorher seiner Frau von dem Mord erzählt oder ihn sogar gestanden? Irgendwas hatte ich doch gelesen,
dass genau, er seine Frau... Ne? Also es gibt die Aussage der Frau gegenüber der Presse, dass sie sich gleich gedacht hat, dass ihr Mann das gewesen sein muss, als sie von dem Vorfall gehört hatte. Sie hat ihn wohl direkt damit konfrontiert und er hat es zugegeben.
Ah, okay, so rum war's, ja.
Soweit ich weiß, hat sie sich dann auch umgehend von ihm getrennt.
Jo, nachvollziehbar, würde ich mal sagen, ne? Kommen wir jetzt aber auf jeden Fall noch zu dem Prozess, denn hier bestreitet er plötzlich seine zuvor getroffene Aussage und sogar sein Geständnis. Er widerruft es jetzt.
Ja, also der Prozess ist auch eine Geschichte für sich. Sein Verteidiger legt sein Mandat nieder, noch bevor es überhaupt zum Prozess kommt. Und ja, er widerruft seine Aussage zum Teil. Es geht da hauptsächlich um die Frage, ob Suzanne E. bereits tot war, als er sie überfahren hat, oder ob er sie aktiv erstickt hat. Oder die dritte Möglichkeit, dass sie sogar noch nach all dem grauenhaften Martyrium immer noch gelebt hat und sogar den Sturz in der Höhle überlebte.
Oh Gott. Da weiß man ehrlich gesagt nicht, was man ihr da wünschen soll, oder? Du wirst von hinten aus dem Nichts mit voller Absicht von einem Auto überfahren.
Zweimal.
Dann wirst du verschleppt, du hast überall Schmerzen und Brüche an deinem ganzen Körper und in deinem Gesicht, wirst dann vergewaltigt und in ein Tuch gepackt. Da weiß ich echt nicht was. Was war das denn eigentlich für ein Tuch, in das hier gewickelt wurde?
Das war das Stofftuch von einem Sonnenschirm.
Ach genau, das lag, glaube ich, da irgendwo rum oder so. Ne? Na, ist auch egal. Jedenfalls wirst du dann darin auch noch eingewickelt und durch einen Schacht in eine dunkle Höhle geworfen.
Sieben Meter tief.
Und dort erstickst du dann, weil du aufgrund deiner Verletzung irgendwann nicht mehr genug Luft bekommst.
Ja.
Ich weiß nicht, dann doch lieber beim ersten Schlag mit dem Auto direkt tot sein, oder? Ach Gott, wie furchtbar, ey.
Beim Prozess sagt Jannis P. dann ein paar ganz erstaunliche wie auch furchtbare Dinge aus. Dass er bemerkt hatte, dass Suzanne E. noch gelebt hatte und er kurz überlegt hatte, noch Rettungskräfte zu alarmieren. Doch dann spürte er zum ersten Mal den Drang, dass er jemanden töten will. Er wollte sie sterben sehen.
Okay. Zumindest ist damit die These aber vom Tisch, dass sie schon beim Autocrash tot war. Er sagt das ja jetzt selbst aus. Seine Aussage hilft ihm hier also jetzt nicht wirklich weiter. Irgendwie widerspricht er sich.
Ja. Hilft ihm nicht weiter, ganz und gar nicht. Aber er scheint den Tatvorgang zwischenzeitlich dann sogar gerne zu erzählen. Er sagt, dass es wie eine höhere Macht gewesen sei, die ihm befahl, weiterzumachen.
Das heißt, er gesteht jetzt doch wieder?
Ja, es geht immer hin und her.
Ich habe irgendwo auch noch gelesen, dass man bei ihm einen IQ von 88 festgestellt hatte. Weiß jetzt nicht, ob das katastrophal schlecht ist. Über 100 wird es, glaube ich, interessant. Mhm. Aber zumindest ist er nicht das schärfste Messer im Besteckkasten.
Ja, könnte sein. Also einmal ergänzte er seine Aussage sogar noch um ein paar weitere interessante Details. Mhm. Demnach warf er sein schwerverletztes Opfer in den Kofferraum seines Autos, stoppte später an dem Schacht, Dann habe er sechs auf für ihn Unbekannte sogar gewalttätige Weise gebracht. Dann springt er in seinen Aussagen wieder hin und her. Einmal sagt er, dass er Susanne dreimal vergewaltigt und dann in die Höhle geworfen hat. Dann behauptet er wieder, dass da sexuell gar nichts gewesen sei und alles ein Unfall gewesen sei.
Also ich weiß nicht, wie du Auto fährst, aber nur mal angenommen, du würdest eine Joggerin am Straßenrand versehentlich überfahren, nachdem du eigentlich in der anderen Richtung unterwegs warst. Welche unglücklichen Umstände müssten dann noch zusammenkommen, dass du den Rückwärtsgang einlegst und nochmal drüber fährst?
Ich sag mal so, das ist eher auszuschließen.
Ja, aber sowas von. Dann wärst du der schlechteste Autofahrer ganz Griechenlands wahrscheinlich. Und dann merkst du, oh, die lebt ja noch, dann packe ich sie jetzt nochmal in den Kofferraum und werfe sie durch den alten Schacht in die Nazi-Höhle. Ja. Das macht doch keiner, oder?
Reg dich nicht auf, ich glaube es ihm ja auch nicht. Also und das Gericht natürlich auch nicht.
Ja, so nehme ich. Jackie, irgendwie will ich jetzt einfach nur noch wissen, was er vom Gericht dafür bekommen hat. Und sag jetzt bitte nicht wegen Unzurechnungsfähigkeit hier bla bla.
Nein. Da kann ich nicht beruhigen. Also Janis P. wird vor dem Gericht in Retimno zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht befindet ihn wegen Vergewaltigung und wegen Mordes für schuldig.
Und was bedeutet lebenslänglich in Griechenland?
Das bedeutet, ja, unterschiedlich, ist unterschiedlich, ne? Aber in Griechenland bedeutet es, dass er mindestens 25 Jahre hinter Gitter muss.
So, das ist doch mal eine Aussage. Ja. Letztlich ja doch ein klarer Fall mit einem klaren Urteil.
Ja, also am Ende, ne? Er schrieb aus dem Gefängnis heraus noch einen Brief an die Hinterbliebenen, hat den Brief aber letztlich nie abgeschickt.
Okay, was stand darin? Weiß man das?
Ja, das weiß man. Ich habe ihn sogar mitgebracht. Du kannst ihn sehr gerne vorlesen, wenn du willst. Ich habe hier sogar die Übersetzung
ja, mitgebracht. Ja, immer her, mach ich. So, okay, okay, das ist das, was er also geschrieben hat, aber ja, nicht
abgeschrieben. Lies vor.
Sorry zu sagen, ist nichts im Vergleich zu dem fatalen Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe ihr Leben genommen und ihren leblosen Körper auf scheußliche Weise gequält. Ich bin unter dem Einfluss einer fremden Macht gewesen. Na ja, gut, eine Art Entschuldigung, aber wenn er ihn nicht mehr abgeschickt hat, ist das eigentlich auch wertlos, oder?
Also... Ja, er schreibt aber auch über verborgene Welten und dass er zu dem Teil der Welt, wo die Zeitmaschine wirklich existiert und man Dinge in andere Dimensionen korrigieren kann, ja, leider keinen Zutritt hat.
Ach, das ist schon, das, sowas, ist schon ja. Das ist schon echt schräg.
Das auch, ist schräg, ja. Kann man wohl sagen. Er lässt sich auch noch Bücher über schwarze Magie ins Gefängnis bestellen. Also er scheint wirklich daran zu glauben, dass er eigentlich unschuldig ist und eine fremde Macht über ihn Kontrolle hatte oder so.
Also das ist schon, gut, er hat halt psychische Probleme, ne? Ja. Das haben wir ja schon festgestellt. Aber er hat trotzdem sein Urteil bekommen. Ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Ende.
Ja, also wir sind auch damit schon am Ende unseres Urlaubsspecials. Aber zum Ende wollen wir noch einen Blick nach vorne werfen, oder?
Ja.
Wir haben gute Nachrichten im Gepäck, denn... Die vierte Staffel Mörderische Heimat ist beschlossen.
Es geht weiter, liebe Hörerinnen und Hörer.
Juhu. Es geht weiter und zwar schon in 14 Tagen. Dann heißt es wieder... Mörderische Heimat, willkommen zu Staffel 4. Wir hoffen, wir konnten euch die Zeit bis dahin verkürzen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid und hören uns schon wieder in 14 Tagen.
Ja, und falls ihr gerade in Griechenland oder sogar auf Kreta seid, keine Angst, die fahren nicht alle dort einen Hyundai Pony mit Spoiler. Also, genießt euren Urlaub, egal ob zu Hause oder am Strand. Wir freuen uns, wenn es wieder losgeht. Passt auf euch auf. Für heute sagen wir Tschüss und Bye-bye. Zeno Diegelmann.
Und Shaggy Show.